Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lichtspielcasts. Schön, dass du wieder dabei bist. Nicht ihr, sondern du. Genau, ich spreche genau dich. Du, der uns jetzt gerade zuhört. Genau dich spreche ich an. Und genau über dich freue ich mich.
Mich nicht.
Am meisten. Du darfst noch nichts sagen.
Oh, Verzeihung.
Du darfst noch nicht reden. Eigentlich müsste ich muten. Wo ist der Mute-Button? Genau, wie ihr meinen Kollegen schon gerade gehört habt. Ich mache diese Sendung nicht alleine, denn das wäre Wahnsinn. Und mit begrüßen möchte ich die Person, die seit Kindestagen immer Pappe vor seine Fenster klebt, damit keine Sonne reinkommt. Und ich weiß bis heute nicht, wieso. Johannes.
Dennis.
Wieso?
Nun, das hat einfach einen praktischen Grund, dass man jetzt so eine hässliche Hautfarbe bekommt, sondern dass es einfach schön gleichbleibend ist und man keine komischen Streifen an Ärmeln oder so bekommt oder das einfach zu warm wird, ist praktisch. Aber so als Kellerkind hast du vielleicht so diese Probleme nur in bedingtem Ausmaße.
Das Problem ist eigentlich nicht vorhanden, da ich diverse Stand-MGs vor meine Fenster aufgebaut habe. Falls,
Und damit befeuerst du dann die Sonnenstrahlen?
Nein, aber die verdecken zumindest einen großen Teil von der Sonne. Weißt du, was die Dinger wiegen?
Nein.
Sind schon keine aber kleinen. Also wenn dann,
kann sagen, die machen schon durch einiges aus an Fläche, also Schattenfläche, so.
Ja.
Aber wie ihr ja schon hört und auf dieser fabelhaften Einleitung und Überleitung nehmen könnt, sind wir natürlich zu zweit. Und nicht nur anhand von dem, was du eben schon wieder gesagt hast, musste ich bei der IMDb-Tagline des heutigen Films, He's Not Like Us, doch stark an unseren lieben Dennis denken. Aber Dennis, was, ich meine, das gibt so ein paar Dinge, die machen dich schon so ein bisschen besonders. Ich meine, Stand-MGs vor deinen Fenstern? Warum denn?
Naja, weil ich Angst habe, was für Gestalten da manchmal rumlaufen. Ich gucke zweimal am Tag aus dem Fenster raus auf die Straße und ich bereue es jedes Mal.
Okay, ja, vielleicht, ich habe ein vielleicht weiser Mensch hat mal gesagt, du brauchst einfach eine größere Mauer dann um dein Grundstück. Dann könnte das auch funktionieren.
Dafür fehlt das Geld, Johannes. Dafür fehlt das Geld. Weil es bringt ja nichts einfach so.
Die Meter. Nachbarn werden doch bestimmt dafür bezahlen. Ja, jetzt reicht's mit den Querverweisen. So.
Genau, aber wäre ja auch schlimm, wenn alle gleich wären, Johannes. Ich sorge für den Ausgleich in dieser Welt. Das musst du auch mal von der Seite sehen.
Stimmt.
Gut, dann, der Mo ist leider heute nicht dabei. Der ist irgendwo verloren gegangen. Wir hoffen, dass er bald wieder gefunden wird. Bis dahin werden wir versuchen, unser Bestes und unser Mögliches tun, den jungen Burschen, denn er ist noch sehr jung und sehr unerfahren, aber damit helfen wir ihm.
Ja. Übernimmst du den Akzent heute oder teilen wir uns das?
Das, Johannes, ich hab schon mit meinem eigenen Akzent zu kämpfen. Letztens hat, glaube ich, schon einen ersten Kommentar gemacht. Hier, wo kommt der Dennis eigentlich her? Der rollt das eher so. Weil eigentlich müsstest du das genauso tun, Johannes, aber du tust das nicht so stark wie ich.
Das
ich
kann
nichts dafür. Ja.
Ja, das ist feines Sprachtraining, was ich hinter zugeklebten Fenstern immer mal wieder abends mache. Rudi! So.
Gut, aber du kannst eher einen österreichischen Akzent nachmachen, oder?
Ein wenig. Es braucht ein bisschen, bis man reinkommt, aber ich habe ja doch ein paar Monde dort verbracht.
Manchmal, wenn ich mit Mo schreibe, und bei manchen Wörtern denke ich, hä? Und dann, ach ja, stimmt, jo, es ist kein Deutscher. Ach, der Arme.
Ja. Macht die Sache aber auch immer wieder spannend und durchaus ab und zu ungewollt amüsant.
Ja, vor allen Dingen, weil ich nie weiß, ob es jetzt ein Schreibfehler war oder ob der es ernst meint.
Das frage ich mich bei dir auch manchmal.
Hey, so schlimm ist es nicht. So, dann wollen wir gleich auch schon loslegen. Wie immer, für diejenigen, die uns vielleicht zum ersten Mal zuhören, wir besprechen als allererstes unsere Spotlights, danach, was wir in letzter Zeit geschaut oder eventuell auch gespielt haben und schließen ab mit einem ausführlichen Review. Das wird heute Midnight Special sein, der neue Film von Jeff Nichols. Wenn ihr mehr von unseren Episoden hören wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun unter kinofilme.com/podcast. Da sind alle möglichen Bonus-Episoden und normalen Episoden mit Shownotes, mit allem, was ihr braucht. Da einfach hingehen, draufklicken und da finden die alles. Ihr könnt uns natürlich auch, das ist super, eine super Möglichkeit, über iTunes abonnieren. Da freuen wir uns auch drüber. Ihr könnt uns auch bei iTunes bewerten. Da freuen wir uns noch mehr drüber. Es ist ganz schnell getan. Einfach klick, klick, klick. Ich glaube, es ist sogar nur klick, klick. Es kann auch sein, dass Klick, 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 Klick ist. Ich glaube, es ist Klick, Klick. Ja, es ist Klick, Klick. Also, bestimmt. Zwei Klicks, hey. Das, und wenn ihr uns sogar noch ein paar warme Worte da lasst, wäre das grandios. Mails, E-Mails, ja, wir haben auch E-Mail. lichtspielcast@kinofilm.com. Da könnt ihr ebenfalls einpacken und uns schreiben, was ihr uns nicht öffentlich in die Kommentare auf kinofilm.com schreiben wollt. So, dann genau, eine kleine Sache. Und zwar, ich habe mit dem Christian eine Folge zu Transformers aufgenommen, dem ersten, der von Second Unit. Von daher, wer da Interesse hat und wer Transformers gesehen hat und da gerne mal sagt, da möchte ich gerne mal 2 Stunden lang was drüber hören, der kann das gerne tun. Geht einfach auf Second Unit, secondunit-podcast.de so und hört euch die Folge an. So, dann starten wir los. Johannes, ich überlasse dir das Feld und du überreichst uns jetzt mit deinem Spotlight.
In der Tat. Und zwar ist über die Produktion von Skyfall etwas durchaus Interessantes, für uns eher Amüsantes, für die Produktionsfirma vielleicht eher etwas zum Heulen durchgesickert. Und zwar hat während der Dreharbeiten Daniel Craig, ist wohl gern auch mal ein bisschen, wenn er Zeit hatte, einkaufen gegangen und kam eines Tages mit ein paar wunderschönen Handschuhen zurück und hat gesagt, hey, zu diesem, zum Director, der halt Sam Mendes, das wäre doch eigentlich, das wäre so, das würde für den Bond passen, wenn er hier diese eine Szene in dem asiatischen Casino mit Handschuhen spielt. Das wäre total in Charakter, ich glaube, das passt und mein, so ein bisschen was kann man dem werten Herrn Craig ja schon zutrauen, er hat das ein bisschen gemacht. Die Szene gespielt und läuft alles im Editing Room, fiel dann den Leuten etwas auf, dass etwas nicht funktioniert. Dennis, hast du eine Idee, worum es sich da handeln könnte, was es mit den Handschuhen auf sich hat?
Da ich die Geschichte auch mitbekommen habe, ja.
Willst du die Worte nehmen oder darf ich sie erzählen?
Nein, du darfst gerne erzählen, okay. Denn ich habe noch einen Tick mehr Info als du wahrscheinlich.
Ja, das ist zu vermuten. Dann erleuchte uns anschließend umso mehr. Nein, es geht einfach drum. In dem Film Skyfall hat er als Special Gadget nach wie vor diese Waffe, die auf seinen persönlichen, individuellen Handabdruck eingestellt ist. Das heißt, in einer entsprechenden Szene geht es eben darum, dass man die Waffe nur abschießen kann, wenn man James Bond ist. Das Problem ist, wenn man Handschuhe anhat, kann natürlich da kein direkter Kontakt sein. Das ist den Leuten dann irgendwie wie Bauklötzen von den Augen gefallen. Und es wurden ein paar nette, fleißige andere Hände beauftragt, um über die Handschuhe wieder Hände drüber zu pinseln. Deswegen hat der gute Mensch da ziemlich klobige Pranken, aber es sieht in den schnellen Bewegungen dann eh noch wie einigermaßen Hand aus, um das zu verkaufen, dass er dort keine Handschuhe anhatte. Ja, eine kleine nette Idee, die dann doch wohl ein paar hunderttausend das Studio gekostet haben dürfte, um das wieder hinzudrehen.
Ja, das fand ich auch sehr amüsant. Aber ich habe, also es kommt ja immer darauf an, wo man seine News liest. Ich bin sehr oft auf birthmoviesdesk.com und dort habe ich den Artikel als erst gelesen und den hat dort ein gewisser Phil Noble Jr. geschrieben. Und zwar hat der die Behauptung aufgestellt, dass es natürlich, ich meine, ist immer ein bisschen problematisch mit so Gerüchten. Mittlerweile viele Tradebetter haben das ja aufgegriffen, aber der meinte, dass der junge Mann sich vielleicht etwas vertan hat, und zwar vor allen Dingen in der Szene, dass das zum Teil vielleicht stimmen könnte, aber nicht in der Szene, die in diesem Video zu sehen ist, weil das dort einfach nicht passen würde. Er geht eher davon aus, dass es die Szene vorher ist und minimaler Spoiler für Skyfall, wo Bond nach Shanghai reist. Und die Szene in diesem mit blauem Licht, wo die ganz vielen Scheiben sind und der andere Attentäter ist, dass es eher dort ist, weil es dort viel mehr Sinn macht, vor allen Dingen, weil dort vorher, es werden ja immer Pressebilder veröffentlicht und es gab ein Pressebild, wo Bond eben in diesem Setting ist, mit Handschuhen, mit der Pistole. Und nachher, wenn du die Szene siehst, auch vor allen Dingen so quasi das, die Einstellung, die dem Bild ähnlich ist, hat er keine Handschuhe mehr an. Und das würde dort in der Szene wahrscheinlich viel mehr Sinn machen und wäre lang nicht so teuer wie die Szene, die in diesem Video angehauen wurde. Aber nichtsdestotrotz eine sehr amüsante Anekdote.
Wohl wahr, ja.
Gut, dann, also genau, die Links packe ich, packe deinen Link und ich packe auch genau. Meinen Link, packe ich beides in die Shownotes.
Ja, da sollte auch das Bild von Bond mit Handschuhen mit dabei sein, unter den, unter dem Twitter-Video von einem gewissen Charlie Lyon, wie haben wir den, Lin, wie haben wir den anspricht, aber ja. Gut, aber Dennis, was hast du denn als Spotlight heute für uns?
Yes, bei mir gibt's was zu einem Film, der jetzt eventuell endlich gemacht werden soll. Zwar geht's um das Death Wish Remake. Death Wish, ein 70er Rache-Thriller mit Charles Bronson. Der erste Teil ist noch so recht moderat und so eher ein kleiner Selbstjustiz-Thriller, der noch recht verhältnismäßig moderat daherkommt. Die Fortsetzungen werden dann sehr extrem und im dritten Teil, also da ist Charles Bronson, der ist Rambo, der tötet, was nicht nied- und nagelfest ist. Es ist schon fast eine Karikatur eines Actionfilms. Aber der erste ist noch sehr verhalten und bei Hollywood ist jetzt schon länger so ein Remake in der Mache. Joe Carnahan, den ich sehr schätze, der war zu einem Zeitpunkt mal kurz davor, das Ding zu machen. Er hat auch ein Skript geschrieben, beziehungsweise auch am Skript seine Version des Skripts gemacht, denn wenn du mittlerweile, es kursiert, glaube ich, mittlerweile so ein Bild, wo, wo steht, wer das Skript momentan geschrieben hat. Und das ist Scott Alexander und Larry Karaszewski. Und darunter stehen dann previously written by, das sind, glaube ich, 7, 8 Namen, also wirklich auch ein paar Hochkaräter, unter anderem Joe Carnahan, Robert Rodriguez, also eine Menge Leute, die an dem Projekt mal dran waren. Und jetzt ist es Eli Roth, der Bruce Willis in der Hauptrolle inszenieren soll. Da bin ich etwas, keine Ahnung, verhältnismäßig gespannt. Bei Joe Carnahan habe ich mich wirklich darauf gefreut. Und bei Bruce Willis, ich meine, mittlerweile ist es mehr als Gerüchte. Man weiß es wirklich durch mehr Leute, die sich über Bruce Willis mehr als beschwert haben. Es arbeiten nicht mehr viele Leute gern mit ihm, weil er wirklich nicht einfach ist. Das war in den 90ern auch schon teilweise so, aber mittlerweile muss er wohl wirklich, muss es wohl nicht einfach sein. Und gerade ein Eli Roth, ich weiß nicht, wie sehr so ein Charakter mit dem Bruce Willis klarkommt. Und wieso einer ein Death Wish Remake inszeniert in der heutigen Zeit. Es wird auf jeden Fall dann, ich sag mal, sehr, nun ja, Eli Roth ist nicht dafür bekannt, dass er zimperlich inszeniert. Nicht bitte verwechseln mit gut. Das habe ich nämlich nicht gesagt, denn ich bin nicht unbedingt der Fan von dem Kerl. Und ja, da bin ich sehr gespannt, sofern es denn jetzt dabei bleibt und wirklich da auch die ersten Szenen gedreht werden. Denn wie gesagt, das Projekt ist schon länger in der Mache. Aber das fand ich so ein sehr interessantes Paar. Also Eli Roth und Bruce Willis, keine Ahnung, ob das wieder verkommt oder ob da wirklich was draus wird. Ja, da bin ich sehr gespannt. Gut. Dann, Johannes, was hast du geschaut oder gespielt?
Ja, natürlich ist momentan sehr akut ziemlich viel Fußball und durchaus auch spannende Serienfinalen von den Game of Thrones. Von daher möchte ich ein bisschen was zu einem Spiel erzählen, das ich endlich im Steam Summer Sale erstanden habe. Und zwar handelt es sich um Firewatch. Dennis, sagt dir das etwas vom Titel
das
her?
Sagt mir in der Tat was. Und ich war auch kurz davor, mir das zu holen. Ich habe wirklich eine Menge gute Sachen darüber gehört. Und ich habe auch irgendwo ein Let's Play, zumindest den Anfang, den Beginn von dem Spiel gesehen. Mhm. Giant Bomb macht ja keine Let's Plays, aber ich glaube, es war bei Giant Bomb, dass ich da reingeguckt habe. Ich glaube schon, ja. Und ich fand es super spannend. Also sehr intriguing. So, sehr spannend und schöne Atmosphäre. Mhm. Und deswegen war ich eigentlich kurz davor, mir das zu holen. Und dann habe ich nur Ich lasse mich sehr leicht bei manchen Sachen überreden, gerade bei Videospielen, weil ich da nicht so viel Ahnung habe wie bei Filmen. Und dann habe ich irgendwo eine Stimme auf Twitter gelesen, und ich weiß auch nicht mehr, wer es war, der sehr enttäuscht von dem dritten und quasi letzten Akt des Spiels war und dass das sehr enttäuschend wäre. Und dann habe ich gesagt, oh, okay, vielleicht lasse ich doch noch mal.
Okay. Nun, ich würde auf den dritten Akt vielleicht gar nicht weiter eingehen, aber erstmal grundsätzlich, das Ganze ist vor allen Dingen eine Geschichte, die man miterzählt und erlebt. Das heißt, es ist jetzt nicht wie Dear Esther oder was in die Richtung, wo es eigentlich nur auf narrativer Ebene etwas passiert, sondern man spielt hier den Protagonisten Henry, der in den Wäldern von Wyoming bei so einer Feuerwache dabei ist, deswegen Firewatch. Das heißt, er sitzt auf seinem Türmchen und hat aus grundsätzlich diese Aufgabe, Feuer im Wald zu gucken. Das Ganze ist recht hübsch gemacht. Gar nicht, weil es durch wahnsinns, ich sag mal, hochqualitative Grafiken kommt, sondern einfach dieser Grafikstil sehr schön, sehr konsistent gemacht ist, sehr atmosphärisch. Und es, ich sag mal, das Setting ist aber nur, ja, so eine Rahmenhandlung, um die es nicht primär unbedingt geht. Man hat gewisse Aufgaben, die man macht, die auch immer so ein bisschen einen humorischen Touch haben. Manches, also vom Gameplay dann klassisch eingeführt wird, Dinge, die man wiederholt machen kann. Man hat Tools, mit denen man arbeiten kann. Dein Haupt, ich sag mal, Gegenstand, mit dem du interagierst, ist dein Funkgerät. Denn du sprichst viel mit einer Kollegin, die in dem nächsten Turm sitzt, den siehst du auch, der ist aber ein bisschen außerhalb der Karte, also du kannst nicht direkt zu ihr hinlaufen und ihr mal die Hände schütteln, aber die beiden haben halt regen Kontakt, du kannst mit ihr über Dinge halt sprechen, melden und sonst entwickelt sich da eben halt gerade über diesen Dialog der beiden doch die Geschichte. Und man muss einfach sagen, ich habe selten so eine großartige Vertonung von dem Spiel gehabt. Das sitzt einfach dermaßen gut. Ich habe erst eine Zeit lang gedacht, es wäre als männlicher Hauptcharakter sogar unser von Weekend Confirmed, der Garnet Lee. Klingt zumindest sehr ähnlich. War aber doch, wie hieß er jetzt nochmal? Gib mir kurz Rich Sommer. Mit dem Sinn noch nichts groß vorher gesagt. Ich weiß nicht, ob ich dem gehört habe. Also er hat schon ein paar Credits, wenn man auf IMDb mal guckt. Aber großartiges Voice Acting. Und ohne zu viel jetzt weiter noch zu der Geschichte zu sagen, es entwickelt sich sehr cool. Es hat eine interessante Prämisse am Anfang. Und es waren einfach sehr coole etwa 4 Stunden, die ich in dem Spiel verbracht habe. Dadurch gekommen bin und geschaut habe, wie sich diese Geschichte eben mit entwickelt und gleichzeitig aber auch eigentlich ganz nett beschäftigt war mit Erkunden der Gegend, aber auch Erkunden der Geschichte und das ganz schön zusammenkam. Das vom Ende her, weiß nicht, also es fängt halt wirklich stark an und macht und ich weiß nicht, ob man dann halt noch einen wahnsinnig großen Twist mit erwartet. Ich weiß nicht, ob es unterschiedliche Endungen gibt, weil man an manchen Dingen eben halt auch Antworten aussuchen kann, die man zurückgibt. Kann ich leider nicht sagen. Ich glaube aber nicht, dass es zu einen großen Unterschied macht. Aber ich fand es einfach im Ganzen schön, konsistent und zog sich durch und hätte da jetzt eigentlich keinen großen Kritikpunkt, den ich da am Ende noch anführen würde. Also mir hat es gut gefallen, war absolut eine Empfehlung. Sowohl, wie gesagt, vom Visuellen, das Gameplay ist jetzt nicht super komplex, aber von den Ideen her nett gemacht und wie gesagt, so vom Inhaltlichen, wie es erzählt wird, passt es super. Diese Kombination von, wo man immer mal wieder schmunzeln muss, bisschen was ironisch-sarkastischem, aber halt auch so ein bisschen, wie sagt man, herzerwärmendem, so ein bisschen was tragisch, trauriges. Eine sehr schöne Kombination.
Also du hast das in 4 Stunden noch durchgespielt?
Jawohl. Also nicht an einem Stück, sondern verteilt über mehrere Geschichten. Aber ich habe laut Steam etwa 4 Stunden gebraucht.
Okay. Nee, eventuell würde ich noch mal reingucken, wo. Aber das, was mich momentan, ich sag mal so, am meisten juckt, ist, ich nehme an, du hast davon gehört, Inside?
Ja.
Also dieser Nachfolger von Limbo. Ja. Also spirituelle Nachfolger wahrscheinlich.
Das gleiche Team. Also ja, ist eher von den Leuten, genau. Aber jetzt genau. Ist nicht zwingend die Fortsetzung der Geschichte.
Inhaltlich nichts miteinander zu tun. Wahrscheinlich. Ja. Genau, das juckt mich eher. Das soll großartig sein.
Mhm. Ja, also das steht auch bei mir noch auf der Liste. Aber Firewatch war jetzt im Sale oder ist, glaube ich, auch noch. Und da habe ich doch mal zugeschlagen. Hat sich gelohnt.
Gut. Dann kommen wir zu dem, was Moi geschaut und gespielt hat. Natürlich habe ich nichts gespielt, sondern nur Sachen geschaut. Aber unter anderem einer meiner meist erwarteten Filme dieses Jahr. Eine Menge habe ich schon gesehen, aber jetzt habe ich endlich Anomalisa gesehen.
Oho.
Der neue Film von Charlie Kaufman. Also dieses Animation Stop-Motion-Drama. Mhm. Und der hat mir richtig gut gefallen. Ich fand ihn sehr gut. Also Charlie Kaufman sagt den meisten hoffentlich was. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Adaptation Being John Malkovich. Ich liebe Adaptation. Das ist so mein Lieblingsfilm von dem Kerl. Aber der hat noch nicht viel so an Regie-Sachen gemacht. Synecdoche in New York war das erste und jetzt Anomalisa ist das zweite. Ich glaube, der hat noch einen TV-Film gemacht, aber den habe ich auch nie gesehen. Auf jeden Fall zusammen mit Duke Johnson hat er den gemacht und ich fand das Ende hat mich so ein bisschen, also ich fand den Film wirklich richtig gut. Das klingt wahrscheinlich jetzt saukitschig, aber ich fand ihn sehr menschlich. Also, was ich meine, es gab eine Menge Sachen drin, die mich angesprochen haben. Nicht irgendwie jetzt so, dass ich sage, oh, hier, das habe ich eins zu eins so erlebt, aber da ist eine gewisse Verletzlichkeit in diesem Hauptcharakter drin, wo ich mich stellenweise nicht unbedingt identifizieren kann, aber was ich einfach erkannt habe. Und das hat den sehr, sehr menschlich gemacht. Film ist sehr kurz, 1,5 Stunden. Und ich würde so behaupten, die letzte Viertelstunde, da war ich nicht mehr so voll on board wie vorher. Aber bis dahin hat er mir richtig, richtig gut gefallen. Sehr schöner Film, auf jeden Fall. Und der ist auch nicht so, also Synecdoche New York war sehr undurchsichtig, sage ich mal. Somit, ich habe den bisher auch nur einmal gesehen. Mhm. Da ist, denke ich, auch irgendwann nochmal ein Rewatch. Aber Anomalisa ist wesentlich zugänglicher als Film an sich im Vergleich jetzt zu seiner ersten Regiearbeit.
Und auch so von der technischen oder visuellen Seite, gerade mit diesem Stop-Motion, also von was man bisher so an Bildern, Trailer gesehen hat, sah das auch richtig hübsch aus. Weißt du, kommt das auch im ganzen Film so rüber? Oder,
ja, also, ohne dass ich jetzt viel an davon habe, aber ich fand's in Ordnung. Also es ist jetzt nicht so, hast du Team America gesehen? World Police, Team America? Genau, also es ist nicht so extrem, ist schon dann versucht, wirklich ein bisschen schöner zu machen.
Ja, gut,
also ich fand es absolut in Ordnung.
Team America war ja hier Marionetten, kein Stop-Motion. Oder?
Ja, aber ist das nicht die gleiche? Jetzt blamier ich mich, aber egal.
Marionetten aber sind die Handpuppen, wo einer da steht und das mit live spielt. Und hier das hier wird jeden Frame quasi diese Holzknet, was auch immer Figur du die je nachdem nimmst, anderweitig positioniert.
Genau, so wurde das auch hier gemacht. Ach so. Aber Stop-Motion ist doch das Gleiche, oder du sitzt doch auch immer nur.
Nee, das ist das hier. Und bei Team America ist ja Marionetten. Da kannst du live spielen. Das ist sowas wie Augsburger Puppenkiste.
Ah, ach so.
Das geht um ein 1000-faches schneller.
Haha. Sehr gut, ja. Nein, also das hier war auf jeden Fall Stop-Motion.
Ja, also für, keine Ahnung, die Bilder sahen richtig schön aus. Von daher. Aber gut.
Okay, also dann habe ich mich geirrt in dem Sinne, dass Team America Stop-Motion war.
Mhm.
Gut. Gut. Nein, aber sonst ein sehr schöner Film. Also auch nicht irgendwie, oh ja, ach, wie schön, sondern aber ein sehr, klingt kitschig, aber es ist ein sehr menschlicher Film, aber auch ein sehr, sehr ehrlicher Film.
Mhm.
Und das hat mir sehr zugesagt. Genau, und dann habe ich noch gesehen The Conjuring, Teil 2. Ich mochte den ersten sehr, sehr gerne von James Wan, der nach einem Ausflug ins Actiongefilde Fear 7 hat er sich wieder im Horror-Genre zurechtgefunden. Die haben ihm einen immensen Geldbetrag entgegengeworfen, dass er den nächsten Fast and Furious macht. Aber er hat gesagt, nein, ich möchte Conjuring 2 machen, das ist mein Herzensprojekt. Nachdem ich den Film gesehen habe, ich meine, der fühlt sich in dem Genre einfach zu Hause, aber der Film weiß nicht irgendwie, dass ich sage, oh, das ist wirklich ein Herzensprojekt. Aber ich mochte den sehr. Ich fand ihn gut. Also, der hat so die typischen, ich sag mal, Genre-Konventionen durchaus drin. Ist jetzt nicht irgendwie so, dass er nur Jumpscares macht, aber James Wan baut seine Jumpscares zumindest immer sehr schön auf. Also, es ist immer wieder leise, 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 leise. Und du denkst, es kommt was und es kommt nichts. Und leise, 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 leise. Und das halt über eine Viertelstunde. Und das sorgt halt schon für eine gewisse Anspannung. Sofern du halt sagst, hier, ich lass mich drauf ein. Ist nicht ganz so gut gewesen wie der erste. Und gerade das Ende, das ist dann schon so ein bisschen, okay, ein bisschen wonky. Der ist ein bisschen zu lang. Der geht
Wie viele
zwei
Minuten
Stunden,
hat er?
2 Stunden, 20 Minuten. Hm. Und
für einen Horror? Der,
ja, das Setup dauert halt unheimlich lang. Also es geht halt um dieses Ehepaar, die Warrens, Adrenaline und Warren, basieren auf den realen beiden, aber was davon war, ist wahrscheinlich 1%. Das ist auch egal, behaupte ich jetzt mal, bei einem Horrorfilm.
Ja.
Und es dauert, also normalerweise du siehst, oh, hier in dem Haus spukt's oder so und dann kommen die Geisterjäger so. Und es dauert hier einfach sehr lange. Du kommst halt mehrere Mal, oh, jetzt spukt's schon wieder. Ah, jetzt spukt's schon wieder. Jetzt ist wieder was. Jetzt ist erstmal ein Reporter von da. Und es dauert sehr, sehr lange, bis die beiden dort eintreffen. Und ich denke, da hätte man den Film durchaus etwas kürzen können. Fans von, die keine Horrorfan, ja, so. Leute, die keine Horrorfans sind, werden da eh, denke ich, keinen Spaß mit haben. Also ich mochte den ersten Teil, ich fand den richtig geil. Ich fand den super, war glaube ich so auch unter meiner Top 10 in dem Jahr. 2013 war es, glaube ich. Ja, der hier ist nicht mehr ganz so gut, aber ich habe immer noch wirklich meinen Spaß dabei. Eins der Monster oder der Dämonen sieht aus wie Marilyn Manson, was sehr amüsant ist, weil ich
okay. nicht
schwören kann, oh, Marilyn Manson spielt hier mit. Nein. Es ist übrigens die Person, die das hier spielt, spielt auch die das Monster / Penner aus Mulholland Drive.
Oh.
Das fand ich sehr amüsant.
Mhm. Ich habe auch den Film nicht gänzlich gesehen, aber dieses nette Monster hat man dann doch mal zu Gesicht bekommen.
Ja, ja es, ich weiß nicht, ob es ein Monster sein soll oder ob es einfach eine sehr unheimliche Frau
Die Gestalt
nennen wir obdachlose es. Frau. Ja, eine Gestalt, genau.
Das die Gestalt. Ja, gut. Schön, dass du Spaß an diesen Streifen hast. Ich glaube, ich brenne jetzt nicht nach deiner Erzählung so unbedingt drauf, den zu gucken. Aber das weiß man, dass das bei mir eher im Genre liegt.
Ja, das Aber ganz ehrlich, da denke ich, wenn ich Naja.
Ja, ganzer Satz. Kommt da noch einer?
Wenn Leute, die einfach keine Horrorfilme mögen, aber sich einfach jeden einzelnen Horrorfilm geben oder jeden zweiten und dann sagen, oh, was für ein Kackfilm, was für ein Kackfilm, was für ein Kackfilm. Da habe ich dann
Nee, ab und zu ist es ja durchaus angebracht und auch mal nett zu sehen. Ich denke, wir diesen It Follows war, glaube ich, so der letzte, den ich gesehen hatte, haben wir auch ein Review zugemacht. Gerade sowas in die Richtung hat dann schon mal was, ab und zu.
Ja, ja. Ja, es ist also, es sind, könnten nicht unterschiedlicher sein. Also, es sind Welten zwischen.
Ja.
Es sind Welten zwischen. Das hier ist, trifft dann schon eher in die klassische Horror-Ecke.
Okay.
Gut, dann gehen wir über zu unserem Review von Midnight Special, der neue Film von Jeff Nichols. Jeff Nichols, jemand, den ich. Ich weiß nicht, ob ich den Kerl mag. Also, ich habe. Der hat Shotgun Stories gemacht, den habe ich nicht gesehen. Danach hat er für mich persönlich seinen besten Film gemacht, das war Take Shelter. auch mit Michael Shannon, der hat mir sehr gut gefallen. Dann hat er Mud gemacht mit Alright, Matthew McConaughey. Den fand ich, der war okay.
War das auch ähnliches Genre oder mit Mud sagt man
gar nicht. Okay. Also es sind alles Low-Budget-Indie-Filme. Take Shelter ist ein Mann, der seine Bunker baut, weil er meint, hier kommt ein Sturm und wir müssen uns alle retten. Aber seine Familie nimmt das halt so ein bisschen mit, weil die nicht wissen, oh, ist der einfach nur verrückt? Und der Zuschauer auch nicht weiß, oh, ist der jetzt verrückt oder kommt da jetzt wirklich was? Und damit wird während dem Film gespielt. Und da kannst du eine Menge in den Film reinlesen. Und das, der Film biegt das auch und das fand ich sehr gut. Also da gerade noch mal zweite Sichtung ist super. Und Matt ist halt so eine Art Indie-Version von Stand By Me, so zwei Jungs treffen halt auf McConaughey, der halt so ein entflohener Gangster ist und helfen ihm halt ein Boot zu bauen. War okay, aber ich hatte mir da jetzt schon ein bisschen mehr von erhofft, gerade weil mir halt Take Shelter schon gefallen hat und genau, okay. Jetzt haben wir Midnight Special. Später im Jahr kommt noch sogar sein fünfter Film, Loving, von dem ich aber bisher nichts weiß. Also er hat zwei Filme dieses Jahr. Midnight Special kam im Februar bei uns raus. Mittlerweile auf DVD und Blu-ray erhältlich und wir haben gesagt, komm, jetzt ist momentan gerade nichts im Kino, was uns unbedingt interessiert. Nehmen wir doch mal den. Deutlich höheres Budget, mehr Genre-Elemente und Ja, Johannes, ich fange einfach gerade mal an. Einfach raushauen. Du hast nichts von Jeff Nichols vorher gesehen? Take Shelter oder Matt?
Nein, habe ich nicht. Okay. Ich habe auch zum Midnight Special nichts gewusst. Und nachdem ich das letzte Mal gerügt wurde, dass ich mir dann einen Trailer zu dem Film angeguckt habe, den wir dann ich eh anschließend gucken würde, habe ich es diesmal sein gelassen und bin vollkommen blind in diesen Film reingegangen.
Gut. Möchte ich mal sagen. Jo. Gut. Dann einfach mal kurz Meinung raushauen. Okay, langweilig, grandios oder nicht so.
Im Ganzen okay. Er hat ein paar Momente, Elemente, die ein bisschen mehr als okay sind. Und auch ein paar Dinge, die vielleicht ein bisschen langweiliger sind.
Die weniger als okay sind.
Ja, von daher im Ganzen würde ich sagen, nichts herausragend Großartiges. Ein paar nette Ideen, wie gesagt, ein paar manches. Ja, fand ich nicht ganz so spannend oder großartig. Aber gerade so zu Anfang, wo man noch nicht so ganz weiß, wie, wo, was, warum. Und Adam Driver kann herrlich verblüfft und verwundert gucken. Zudem fand ich den ganzen Cast eigentlich ganz, ganz nett und hatte die Sache eigentlich ganz cool gemacht. Ja, von daher würde ich dem Ganzen sagen, nö, war jetzt okay. Nicht furchtbar schlecht, aber auch nicht sonderlich gut. Wie sieht das bei dir aus?
Ich glaube, fast ähnlich, wenn nicht sogar noch ein Tick, ich will nicht negativer sagen, aber noch ein Tick belangloser. Ich fand, der hat saugut angefangen. Also gerade, es gibt dieses eine Score-Stück, damit fängt der Film auch an, das kommt am Abspann und es kommt zwischendurch, glaube ich, noch mal. Fand ich super. Also das Musikstück war grandios. Und das hat den Film auch sehr schön zu Beginn eingeläutet. Und so, wie die Story losgeht,
ja,
sehr gut. Hat mir richtig gut gefallen. So. Also ich glaube, die Titelsequenz, weil dann nach und nach erscheinen erst die Titel. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und dann so nach und nach schließt sich auch ein bisschen was. Der Film legt, und ich glaube, das ist so eine Sache, die dem diverse Menschen vorwerfen, einen sehr großen Fokus darauf, viele Elemente geheim zu halten. Und ich glaube, dass manche Sachen davon nicht unbedingt davon profitieren, davon geheim gehalten zu werden. Oder noch nicht mal erwähnt zu werden. Du kannst dich eine Menge Sachen zusammenreimen, aber ich glaube, so ein paar Kernsachen liegen so ein bisschen lose und das sorgt dann auch so ein bisschen dafür, dass du so nicht unbedingt komplett dahinter steigst. Und ich weiß, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, oh, der Film hat mir nicht genug erklärt. Das ist nicht unbedingt so der Hauptkritikpunkt, den ich dem Film gegenüber machen würde. Ich fand die Geschichte, so der emotionale Kern davon, der hat mich null getroffen. Normalerweise bin ich so voll der Sacker für solche Geschichten. Also lädt sich da bin ich gegen meinen Schreibtisch gekommen. Pardon. Die Geschichte hat so einen richtigen Spielberg-Touch. So, ein Vater passt auf seinen Sohn auf und wird von der Regierung gejagt. Das klingt schon so nach Spielberg. Und es gab ein paar Vergleiche, Starman von Carpenter oder Close Encounters of the Third Kind. Alles Filme, die ich, Starman habe ich zum Glück, was heißt zum Glück, aber habe ich noch nicht gesehen. Close Encounters hat mir sehr gut gefallen. Aber wo mir da so die emotionale Geschichte wirklich gut gefallen hat, war das hier null. Also null emotionale Bindung. Ich finde, der Sohn ist dafür einfach nicht Charakter genug. Der ist einfach nur da, er redet kaum. Und wir haben einfach nur oft Michael Shannon, der sich halt dann so um ihn sorgt. Und Michael Shannon ist jemand, ich mag den, ich finde ihn gut, aber natürlich ist so bei ihm das Klischee, er wird immer als Bad Guy verkauft. Und es ist natürlich schade, dass Hollywood immer so dieses Denken hat, oh, wer so aussieht, der spielt immer nur den Bad Guy oder jemanden, der psychisch einen Hau weg hat. Und das hat er nun mal oft gespielt. Und deswegen fand ich im ersten Moment sehr schön, oh, hier, wir haben jemanden, der diesmal nichts davon ist, sondern einfach nur ein liebender Vater ist. Aber ich weiß nicht, woran es liegt, aber für mich hat da einfach nichts, ich will nicht sagen, nichts gestimmt, aber es war einfach bei der Beziehung, ich habe da null was gefühlt, es war nicht interessant genug, ich habe da null Bindung gespürt, es war einfach nur, oh hier, das ist jetzt mein Sohn und ich muss auf dich aufpassen und das war's. Und das fand ich sehr schade und das ist, glaube ich, auch dann so der Hauptgrund, weswegen bei mir der Film null so den emotionalen Impact hatte, den er vielleicht haben hätte können.
Ja. Das ist, denke ich, ein guter Punkt, den du da ansprichst, gerade eben diese Beziehung da, auf den ja schon halt gerade vom Anfang weg einiges mit ausgerichtet auch ist, dem fehlt da so ein bisschen die Schwere oder einfach die Gravitas, dass da noch mehr rüberkommt und man, ja, dass einfach die Konsequenzen, die damit zusammenhängen, dass die noch mehr rausspielen, denke ich, ja. Sehe ich da ähnlich.
Ja. Ich meine, das ist ja auch so die ja, ich will mal sagen, die Hauptaussage von dem Film. Also, dass er so als Metapher für die Erziehung von Kindern und so die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, dass er das so als Metapher darstellt. Das ist auch eine schöne Idee. Und so, dass quasi so die, quasi diesen Roadtrip dafür einsetzt, ey, hier, dass so als, ich ziehe ein Kind groß und ich habe Probleme loszulassen und sowas. Und das ist auch so, als Gedanken finde ich das sehr schön. Es ist wohl eine Menge Persönliches von Jeff Nichols drin, von ihm und seinem Sohn. Aber das hat sich für mich einfach nicht, es ist bei mir emotional nicht angekommen. Und ich habe, weißt du, ich habe zwischendurch, weißt du, bei manchen Filmen musst du einfach, die funktionieren, aber die funktionieren nur, wenn du selbst diverse Erfahrungen gemacht hast. Ist einfach so. Und das macht den Film dann auch nicht schlechter. Und ich habe hier stellenweise gedacht, würde der Film für mich besser funktionieren, wenn ich selbst Vater wäre? Und das kann ich jetzt nun mal nicht von heute auf morgen ändern. Aber wenn das irgendwann der Fall sein sollte, wäre das hier ein Film, dem ich gerne noch mal gerade in der Beziehung eine zweite Chance geben würde, um zu sehen, ob sich das ändert. Oder vielleicht mit jemandem reden, der Vater ist. Johannes, wie zum Beispiel, deswegen habe ich dich ja extra dafür eingeladen, den Film vorgeschlagen. Dann, weil du stolzer Vater von 6 Kindern bist.
Ich kann sagen, kennst du wen, den ich dich kenne?
Nein. Aber sonst, ich fand den Anfang auch sehr schön, aber so manche Sachen wurden dann auch gar nicht mehr aufgegriffen. Also am Anfang wird eine gewisse Gruppe und ein, zwei Charaktere eingeführt, die danach nie wieder eine Rolle spielen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass die eine größere Rolle spielen sollten.
Ja, yep. Also ich denke, es gab so ein paar Charaktere eben, wie du sagtest, die ein wenig mit angerissen werden, denen man begegnet, aber wo halt auch zu vielem nicht so viel zu gesagt wird, eben wo dann so ein paar Fragen offen bleiben und sei es, dass manche nicht nochmal wieder auftauchen oder so diese Beweggründe dahinter irgendwie so ein bisschen uneindeutig oder vage bleiben. Das, manchen Sachen ist das gerade so am Anfang, wenn es so ein bisschen unklar ist, durchaus interessant oder spannend, ein bisschen reinzukommen. Aber wenn es dann ja für sich einfach so bleibt und umsonst ist und daraus kein richtiger Payoff ist, ist dann, denke ich, was man dem Film auch so ein bisschen dann noch anlasten könnte.
Ja. Der ist einfach, der Film ist dann auch, was ich eben noch gesagt habe, einfach einen Tick zu sehr fasziniert mit seinen Mystery-Elementen und seinen Sachen, die er nicht erklärt. Und also zum Beispiel, es gibt eine Sache, wo ein Charakter etwas herausfindet und er sagt auch laut, oh, ich hab's, aber du erfährst nie, was das war. Und das ist halt so ein großer Moment für diese Person, aber es ist, also ich fand halt, okay, ich find's absolut in Ordnung, wenn mir diverse Sachen nicht erklärt werden, aber wenn das halt, weißt du, für den Charakter war es was ganz Großes, oh, jawohl, ich hab irgendwas, und du weißt einfach nicht, was es war. Und dann denke ich mir, also da hat mir dann auch so ein bisschen eigentlich, ja, sorry, das ist dann so ein bisschen, der Film macht es ein bisschen zu, okay, wir tun nur Sachen andeuten und das Publikum kann dann selbst so diverse Brücken bauen. Und das finde ich auch okay, aber ich glaube, wenn dadurch die Charaktere leiden und dadurch die Bindung vom Zuschauer zu den Charakteren, dann, sorry, ist es ein bisschen viel und schade. Meiner Meinung nach. Aber sonst waren ein paar schöne, also wesentlich mehr Effekte als in seinem bisherigen Film drin. Da waren ein paar schöne Sachen dabei. Ist dann auch ein, zwei spannende Sequenzen. Ein, zwei dumme Sequenzen, wenn ich so sagen will.
Dumme Sequenzen, da können wir gleich im Spoiler-Part nochmal drauf eingehen.
Yes.
Welche dummen Sequenzen du dort mit meinst.
Ja. Aber sonst, ja, ich hatte mich eigentlich schon drauf gefreut, war dann aber doch, ich muss sagen, dass ich hier schon enttäuscht war.
Okay.
Gut, dann, aber Johannes, Dennis. Musik. Ich habe ihn schon erwähnt, aber.
Ich dachte, wir gehen diesmal einfach so. Wie du sagst, es gab da diese schöne Stücke, aber ansonsten, ja, nichts, was mich da jetzt so irgendwie was damit hervorgestochen ist. Gerade auch an der Szene weiter. Also, es ist. Passt. Ich war. Was ich ein bisschen komisch fand, war so der Mix. Ich fand manches sehr leise. Von den Dialogen oder sowas gesprochen wurde. Was auch viele so ein bisschen ohne Musik dann passiert ist. Wo man ja oftmals sagt, dass einfach keine Musik mit so das. Die lauteste Lautstärke teilt ist, wenn man etwas betonen möchte. Das fand ich manchmal ein bisschen seltsam eingesetzt. War vielleicht aber einfach reduziert, bewusst gemacht. Nur, wie gesagt, manchmal war es so ein bisschen schwer, alles zu verstehen, fand ich so von der Lautstärke. Und auf der nächsten Szene waren dann wieder Soundeffekte, die sehr laut waren. Also, keine Ahnung, das stach nur so ein bisschen raus bei mir. Aber ich weiß nicht, ging dir das ähnlich oder fiel dir das nicht so auf?
Nicht so wirklich.
Okay.
Um ehrlich zu sein. Da sind mir Sachen haben mich dann eher gestört. Also der Film ist, du hast schon recht, der ist ziemlich leise. Und ich glaube, also es ist eine Geschichte, die sehr, also es ist eine, ich sag mal sehr, es ist eine Geschichte, die sehr hätte pompös erzählt werden können und die auch schon sehr pompös erzählt wurde. Also nicht unbedingt pompös negativ, sondern einfach sehr groß. Und keine Ahnung, der letzte jetzt vielleicht, der einen Tick, einen leicht ähnlichen Vibe hat, ich sage ganz leicht, ganz vorsichtig, Super 8 zum Beispiel. Der zumindest ähnliche Elemente aufgreift.
Ja, ganz leicht.
Ganz leicht, deswegen. Und das hier ist einfach eine sehr subtilere, also zumindest sehr leisere Version dieser Geschichte mit ein, zwei lauteren Momenten reingestreut. Gut, dann gehen wir an der Stelle in unseren Spoiler-Part.
If you only knew the power of the dark side, Obi-Wan never told you what happened to your father.
He told me enough. He told me you killed him.
No, I am your.
Und wir sind auch schon da. Und als allererstes würde ich gerne drüber sprechen, dass die ganze Reise so ein bisschen, also
ja,
naja, er sagt ja, der Junge, oh hier, ich muss da hinten, ich muss da zu dem Punkt, dass ich nach Hause kann. Und das hat mir einfach, ich finde, vielleicht liegt es auch an, ich bin einfach, nee, es ist, weißt du, ich glaube wirklich, mein Hauptproblem ist dieser emotionale Kern, der mir vollkommen gefehlt hat. Ich glaube, wäre der da gewesen, ich könnte über jegliche Plot-Sachen oder sonstiges hinwegsehen. Und ich glaube, das ist gerade bei so einem Film ist es absolut Kern. Wenn du eine Bindung zu den Charakteren hast, dann stört dich nichts von dem, was irgendwie nicht aufgelöst wurde. Das, also du kannst zum Beispiel, du kannst dich dann stören, hey, wo kommt der Junge her? Wurde der einfach von denen geboren? War der einfach da? Wie kam das? Das sind alles so Sachen, die ja, die stören können, aber nicht unbedingt stören müssen, weil, hey, es ist Fantasy-Elemente, es gibt diverse Sachen, die kannst du dir zusammenreimen. Aber dadurch, dass vielleicht so ein, zwei Sachen nicht ganz klar sind, hey, hat er dann auch so ein bisschen die emotionale Geschichte. Und gerade am Ende, als dann diese Stadt da erscheint, also der Film hat sich angefühlt wie die Vorgeschichte zu Tomorrowland. Oder so eine Nebengeschichte dazu. Das hätte halt so ein großer Moment sein können, aber war es für mich nicht. Also mal abgesehen davon, dass ich, als er gesagt hat, ja, es gibt eine Welt über unserer Welt, habe ich wirklich so gedacht, oh, okay, also quasi in einer Sphäre, die wir so irgendwie nicht sehen. Aber dass wirklich quasi eine unsichtbare Welt direkt auf unserer Welt gebaut ist, das fand ich etwas amüsant. Oh, okay.
Es ist das wirklich direkt hier, ja.
Ja. Aber es war halt am Ende für mich kein, also das soll ja wahrscheinlich, sollte ein Wow-Moment sein, das war für mich kein Wow-Moment. weil ich einfach nicht wusste, was. Weißt du, dieser Loslassmoment, der hätte für mich halt mehr sitzen müssen und der hat es nicht getan.
Ja, und auch so ein bisschen für mich diese Motivation, warum jetzt genau da? Das war für mich nicht so ganz erklärlich, weil wenn diese Welt direkt oben drüber liegt, da war jetzt nichts außer einer Wasserpfütze oder so. Es wurde am Anfang so mal ein bisschen was angedeutet, ja, dass plötzlich irgendwie das Gras um ihn rum abstarb. Wo ich jetzt auch dachte, okay, ist es vielleicht jetzt einfach, zieht er irgendwo die Energie raus, musste da jetzt für hin, um das an einer gewissen Stelle machen zu können, weil da waren ja auch so Felder. Aber es passiert einfach nichts in dieser Richtung. Und es kam dann einfach jemand vorbei und hat ihn dann mitgenommen. Gut, da ging halt so eine Treppe hoch und diese Leuchtegesichter kamen dann halt an, haben ihn mitgenommen, Blitzdings und weg war da. Also das war so ein bisschen, weiß nicht, also mir fehlte so diese konkret inhaltlich tiefe Bindung oder dass es so extrem viel Sinn gemacht hat. Das Gleiche, was du angesprochen hattest, dass Kylo Ren, hätte ich fast gesagt, Adam Driver ja rausgefunden hat, wo die sind oder wo das hin will, diese Zahlenkombination, die er immer wieder gesagt hat oder die in diesen Predigen mit dabei war. Warum auch immer, dass er da jetzt was rausgefunden hat, aber wie du sagtest, wie und warum und da ist ja kein besonderer Ort war, das war für mich so ein bisschen nicht greifbar oder verständlich oder einfach halt auf jeden Fall nicht wichtig oder bedeutend genug, sag ich mal. Hat nicht funktioniert für mich.
Ja, und das ist dann, denke ich, einfach so der leider der größte Fehler, denn es sind ja schon coole Szenen drin, also
durchaus,
ich fand die
Ich fand's gerade, wenn die zusammen waren, also hier ihrem Vater, den sie da angeheuert haben, der Lucas, der von Joel Edgerton. Gespielt wird, ja.
Was heißt angeheuert? Das war
so ein alter Schulfreund, genau. Und dann hat er gesagt, ich brauch dich, okay. Ich fand so diese Chemie mit dem, hat eigentlich ganz cool gepasst. Den habe ich auch ganz gern gesehen. Aber du wolltest noch was eigentlich ausführen, bevor ich dir ins Wort gefallen bin?
Nee, alles gut. Mach ruhig weiter.
Punkt.
Nein, er hatte halt zwischendurch immer, ohne jetzt irgendwie zu sagen wollen, ich wollte nur Effekte sehen, aber halt der, wo die Tankstelle auf einmal angegriffen wurde, das war ein saucooler Moment. Vor allem, wie es halt eingeführt wurde, dass du am Anfang nur so ein bisschen was oben siehst und dann immer mehr. Das hat mir super gefallen.
Ja, absolut.
Als der Typ, bei dem sie als erstes waren, als der dann auf einmal bei dem Bett sitzt und so in dieses blaue Licht guckt.
Ja, da musste ich ein wenig an Asterix und Obelix denken. Kennst du das? Asterix, bei Asterix erobert Rom, als der bei dem ägyptischen Zauberer ist und der auch solche Augen hat und ihm reinguckt, um ihn zu hypnotisieren.
Ich kann mich dunkel da erinnern.
Asterix und mein, hast du aber tolle Scheinwerferchen, wie hast du die hier hinbekommen?
Ja.
Sorry, aber wir driften ab, aber irgendwie war das. Aber ja, es war ein eindrücklicher Moment, gerade wenn man am Anfang nicht so ganz wusste, dass es Sci-Fi-Elemente hat. Und man dachte, okay, was war das jetzt? Vorher hat es ja schon mal ein bisschen aufgetaucht und dann hier, wow, irgendwie alles am Wackeln, Erdbeben, was soll das? Das funktionierte schon sehr cool.
So, und auch da hat mir das so ein bisschen persönlich ein bisschen wenig gegeben, weil ich im Grunde im Endeffekt immer noch nicht weiß, ist das einfach was diese Menschen tun? Die leuchten blau. Ich wusste, also der hat das schon freiwillig gemacht. Er hat sich da hingesetzt, hat ihm diese Brille abgenommen und hat dann gesagt, leuchte mir blau ins Gesicht. Mhm. Weil das
Das ist irgendeine gut Wissensvermittlung, tut. Oder? Ich dachte, er kann damit dann Sachen sehen oder wissen.
Ja, das war das Einzige, was er gesagt hat. Ja, ich konnte, ich musste es einfach sehen, hat er, glaube ich, gesagt. Mhm. Irgend sowas.
Ja.
Und da dachte ich auch, okay, ich muss nicht haargenau wissen, wie das da irgendwas funktioniert, aber halt einfach, weißt du, zwischendurch leuchtet es dann einfach mal so blau, aber alle halten sich die Augen zu, anstatt zu sagen, jawohl, oh, wie geil. Nee, alle gucken weg. Es war halt einfach so ein bisschen. Es hat sich für mich random angefühlt. Mhm. Da war für mich ich kann mir vorstellen, dass da ein ganz konkreter Gedanke dahinter war, aber ich habe den null während des Films mitbekommen. Also ich habe nie irgendwie das Gefühl gehabt, okay, das blaue Licht ist ungefähr das und das oder soll für das und das stehen, ist eine Metapher da und dafür gar nichts. Es war einfach, ja.
Ja.
Ich fand es sehr, und auch so, weißt du, am Anfang, so dieser Kult, der eingeführt wird von hier der, wer war noch der Oberhaupt? Sam Shepard. Mhm. Dass die irgendwie diesen Jungen als Erlöser ansehen oder dass der sie irgendwie erlösen kann und so weiter und so die Faszination davon. Und ich finde, das wird auch so ein bisschen fallen gelassen. Das Einzige, was quasi davon übrig bleibt, ist, dass hier die zwei Trottel mit Schrotflinten und Pistolen den hinterherfahren. Mhm. Und ja, auch, ich würde mir das wahrscheinlich vorwerfen, aber die Szene, wo die plötzlich bei dem Hotel überfallen wurden, fand ich super. Die war spannend, die war intensiv. Das war dann auch so der Moment. Und ich glaube, dass es noch viel besser gewesen wäre, wenn mir halt, ich wiederhole mich wieder, ich weiß, so dieser emotionale Kern der Geschichte besser gefallen hat.
Ja.
Und ja, zu viele offene Fragen.
Eine offene Frage, die ich noch hätte, Dennis.
Mhm.
Die beiden krabbeln ja in eine Höhle. Also ziemlich am Ende gegen und der kleine Junge sagt, Minah, wir müssen hier lang, bevor er sich dann in die aufgehende Sonne setzt und wie auch immer da geheilt wird oder halt diese Explosion in die andere Welt kurz reinmacht, wo er aber wohl noch nicht rübergehen konnte. Egal, auf jeden Fall, die sehen in der Höhle und sagt, woher wusstest du, dass es hier ist und gucken da hin und da ist nichts. Also man sieht nichts, wo sie hingucken oder machen, die sind einfach nur da und das, hast du da draus irgendwas gezogen, so dieses Gefühl, ob da schon von der anderen Welt irgendwas ist oder
null.
Wirkte das auf dich, war das so, hast du daraus etwas schließen können?
Nein, das okay. Ist sehr frustrierend gewesen. Leider nicht, leider nicht. Das ist dann so ein Shrug, okay. Weil der Film halt alle paar Minuten so seinen, so einen kleinen Mystery-Moment hat. Oh, okay, was ist hier? Und
also die sind ja, glaube ich, in die Höhle, weil da auch so ein Hubschrauber kam und die gesucht hat, gell? Das war jetzt erstmal so meine Lösung, die ich da draus ausgezogen habe, aber dann schauen die, was da so ein unterirdischer See zu sein scheint, dann kommt halt leider nichts. Ich glaube, das war so ein bisschen symptomatisch für die anderen Szenen auch mit, wo die gesagt haben, da hätte dann mehr sein können.
Ja, ja. Deswegen, und ich hatte halt so gehofft, nachdem halt Take Shelter, da war ich den so gut fand und dann macht nicht mehr so, hatte ich hier wirklich die Hoffnung, oh, der wird mit Sicherheit richtig cool. Da hatte ich mir mehr von. Und weißt du, gerade so die Tatsache, dass es halt eine, ich sag mal in Anführungszeichen, wohl sehr persönliche Geschichte ist, die er hier erzählen wollte, hatte ich gehofft, dass der von dem Level her, also dass die Beziehung zwischen Vater und Sohn das, oder dass mir das einfach mehr gibt.
Mhm.
Und das fand ich sehr schade, dass das nicht der Fall ist. Also ein netter Versuch, hätte ich jetzt mal gesagt.
Okay, ja.
Gut, dann schließen wir an der Stelle unser Review ab von Midnight Special. Und genau, Kommentar, wenn ihr den Film auch gesehen habt und wenn ihr den super fand oder wenn ihr sagt, hier, ich habe keine Ahnung, was du da nicht gesehen hast. Das war die beste emotionale Beziehung überhaupt. Dann lass uns das wissen. Schreibt es in die Kommentare, schreibt es unter die Shownotes und lass uns wissen, ob wir falsch liegen. Denn das richtige Vokabular, ihr wart falsch, ihr habt falsch gelegen. Der Film ist gut und ihr seid falsch. Nein, wenn ihr das heimlich machen wollt, könnt ihr das natürlich ebenfalls tun. lichtspielcast@kinofilme.com könnt ihr uns E-Mails zuhauf zukommen lassen und uns eines Besseren belehren, sofern euch danach dürstet. iTunes-Bewertungen sind nun mal super wichtig, die helfen uns einfach und wenn ihr das, wir haben auch Flatter-Spenden und so weiter und da bekommen wir auch ab und zu was, das ist super, wirklich, da freuen wir uns drüber, aber iTunes-Bewertungen sind nun mal die Krönung, weil die erweitern unsere Zuhörerschaft und wenn du dich jetzt gerade angesprochen fühlst, wenn du ein Zuhörer bist, der mehr als zwei Episoden von uns gehört hat, dann behaupte ich mal, du findest uns nicht ganz schrecklich, es sei denn, du tust uns aus Hass hören. Das finde ich natürlich sehr schade, aber trotzdem vielen Dank, dass du uns runterlädst. In jedem Fall, iTunes-Bewertungen helfen uns, bekannter zu werden, die helfen uns, unsere Hörerschaft zu erweitern und wenn du uns zuhörst und wenn wir auch nur in ansatzweise vernünftigen Job machen in deinem Augen oder besser gesagt in deinen Ohren, dann lass es doch einfach eine kleine süße Bewertung da. Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal und bis dahin macht's gut, tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal.